Marie Stritt über Die Frau im neuen bürgerlichen Gesetzbuch. Es war Freitagabend und der Münchner Oberbürgermeister hatte den großen Saal des Münchner Rathauses zur Verfügung gestellt, der vollkommen überfüllt war, wie die Presse berichtete.
Marie Stritt, Vorsitzende des Bund Deutscher Frauenvereine, gilt heute als Grenzgängerin zwischen dem gemäßigten, konservativen und dem radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie hatte eine Ausbildung als Theaterschauspielerin absolviert und war als eine der besten Rednerinnen der Frauenbewegung bekannt. Ihr wichtigstes Betätigungsfeld war der Kampf um eine rechtliche Besserstellung von Ehefrauen und Müttern im bürgerlichen Gesetzbuch, ob verheiratet oder unverheiratet.
Intensiv hatte sie sich mit der rechtlichen Stellung der Frau im BGB beschäftigt, das die männliche Vorherrschaft zementierte. Das bürgerliche Gesetzbuch sollte nach eingehenden Beratungen im Jahr 1900 in Kraft treten. Dagegen wandte sich Stritt stellvertretend für die Frauenbewegung in ihrem Vortrag.
Der Paragraph 1354 gewähre dem Ehemann alle Entscheidungsbefugnisse in den Angelegenheiten, die die Ehe betreffen. Das sei die totale Unterordnung der Ehefrau, da es keine Definition gäbe, was denn Eheangelegenheiten seien. Und was die persönlichen Anliegen der Frau selbst. Die Führung eines Erwerbsgeschäftes sei von der Zustimmung des Ehemannes abhängig, das eheliche Güterrecht stelle allen Besitz unter die vollständige Verfügung des Ehemannes, auch über das persönliche Vermögen der Frau. Dazu Marie Stritt.
Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau vom Manne ist von jeher eine Quelle tiefsten physischen und moralischen Elends gewesen. Wie oft sind Frauen der Willkür eines rohen und gewissenlosen Gatten preisgegeben? Das Gesetz will nun das Vermögen der Frau schützen, indem es dem Manne die ausschließliche Verwaltung überlässt. Dabei neigt im Allgemeinen die Frau weniger zur Verschwendung als der Mann. Ist aber der Schutz wirklich nötig? Wie sind dann die Vermögen der unverheirateten und verwitterten Frauen zu schützen, die frei darüber verfügen dürfen?
Zwar gäbe es die Möglichkeit, Eheverträge zu schließen, doch widerstrebt der Abschluss von Eheverträgen dem weiblichen Zartgefühl. Die väterliche Gewalt sei zwar durch die elterliche Gewalt ersetzt worden, dennoch sei das keine Besserung. Wenn die Mutter handelt und entscheidet, könne sie das nur als Stellvertreterin des Vaters tun, nicht Kraft ihrer mütterlichen Rechte. Wenn es nämlich zu Unstimmigkeiten zwischen den Elternteilen käme, käme dem väterlichen Willen letztendliche Entscheidungsbefugnis zu.
Hermann Jastrow, deutscher Jurist, geheimer Justizrat und Richter, erklärte diese Einschränkung der mütterlichen Autorität in seinem eigens für Frauen geschriebenen Buch folgendermaßen.
Dieser Zustand erleidet allerdings dann eine Änderung, wenn eine direkte Meinungsverschiedenheit unter den Eltern entsteht. In solchem Falle muss die Mutter sich der Entscheidung des Vaters unterordnen. Diese Bestimmung ergibt sich aus der Notwendigkeit. Die Ehe besteht nur aus zwei Personen. Man kann also durch Abstimmung unter den Eheleuten zu keinem Resultat kommen. Es bleibt also nur die Möglichkeit, im äußersten Falle die Entscheidung in eine Hand zu legen. Dass diese Hand die des Mannes ist, folgt aus dem mehrfach dargelegten Bau unserer Familie als einer Familie des Vaterrechts.
Der Jurist endete seine Ausführungen mit dem Verweis:
Die Frauenrechtlerinnen sollen sich auf spezifische Fragen konzentrieren und hier gezielte Besserungsvorschläge machen, anstatt Forderungen zu erheben, die bei den meisten Männern nur den Eindruck exzentrischer Überspannung hervorrufen können.
Exzentrisch und überspannt, das könnte glatt ein neuer feministischer Slogan werden.
Übrigens. Dieser sogenannte väterliche Stichentscheid im Streitfall der Eltern fällt erst im Jahr 1959. Dem Vater sollte demnach nicht mehr automatisch die alleinige Autorität zukommen, sondern auch er sollte sich vielmehr demokratisieren. Wow, immerhin 14 Jahre nach dem Sturz des Faschismus.
So forderte Marie Stritt in ihrem Vortrag: Erstens, die Abschaffung des männlichen Nutzungsnießungsrechts des Vermögens der Ehefrau. Zweitens, die Abschaffung der männlichen Vormundschaft. Drittens, der Mutter die gleiche elterliche Gewalt wie dem Vater. Und viertens, der unehelichen Mutter die elterliche Gewalt und dem Vater die Unterhaltspflicht.
Wir werden so lange wiederkommen, bis man uns hört. Wir klagen nicht an, denn wir wissen, dass es für männliche Gesetzgeber schwer ist, auf traditionelle Rechte zu verzichten. Das Rechtsleben muss Schritt halten mit der wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Entwicklung unserer Zeit. Wir erwarten nicht Experimente. Die Experimente mit der Gütertrennung sind in anderen Ländern bereits gemacht. Auch dort sind die Frauen vor der Einführung der Reform verlacht und heftig angegriffen worden, bis der Erfolg der Reform an den Tag getreten war.
Die Forderungen von Marie Stritt wurden in einer Resolution mit nur 2 Gegenstimmen angenommen. Doch vergeblich. Es blieb bei dem patriarchalischen Ehe- und Familienverständnis. Das BGB trat am 1. Januar 1900 in Kraft.
Übrigens.
Mit der Durchsetzung des Artikel 3 im Grundgesetz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, im Jahr 1949, hätten alle diese verfassungswidrigen Artikel aus dem Familienrecht gestrichen werden müssen. Doch erfolgte das erst mit der Ehe- und Familienrechtsreform im Jahre 1977. Damit hatte die Bundesrepublik 28 Jahre lang Verfassungsbruch betrieben. Doch wen hat's interessiert?
Der erste Allgemeine Frauentag in Bayern endete mit dem Festspiel 12 Kulturbilder aus dem Leben der Frau, das den kulturellen Höhepunkt der Tagung darstellte und im überfüllten Saal im Hotel Union, bekannt als katholisches Casino, in München stattfand.
Die Dichterin und Malerin Marie Haushofer hatte das Festspiel eigens für den Bayerischen Frauentag verfasst. Es wurde von der Fotografin, Kunst- und Amateurmalerin Sophia Gautsticker, Lebensgefährtin von Anita Augsburg, umgesetzt.
Fortschrittsgläubig und einem in der Aufklärung verwurzelten Geschichtsbild folgend, entwickelt die Autorin Marie Haushofer eine Kulturgeschichte aus weiblicher Sicht, wonach sich die Frau aus der Unterwerfung und Unkultur befreit und sich emporbewegt zu Wissen, Arbeit und letztendlich Freiheit.
Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, bemängelte zu Beginn des Festspiels die vermeintliche Geschichtslosigkeit der Frauen.
Doch was auch Großes hier mein Griffel zeigt, eins ist, von dem mir die Geschichte schweigt. Sie spricht von einer Menschheitshälfte nur und von der anderen fehlt mir oft die Spur. Es ist der Mann, der kämpft, erfindet. Der Mann ist's, der den Staat gegründet und fügte der Kulturwelt Bau. Was tat in all der Zeit die Frau? tragt heut nach Kraft und Weise bei, dass künftig hin des Menschenvolksgeschichte von Frauenmut und Frauengeist berichte. Dass in 100 Jahren die Welt das Beste von der Frau erfahren, das fördert nun mit mir, ihr Frauen von heut.
Man kann sich ein anschauliches Bild des Festspiels machen, denn erhalten sind die Szenenfotos der einzelnen Akte, die in dem berühmten Frauenfotoatelier, Atelier Elvira, aufgenommen wurden. Die Szenen wurden von den Münchner Neuesten Nachrichten folgendermaßen skizziert.
Vor dem Aug des Zuschauers zog die Frau vorbei, in ihrer sozialen und geistigen Entwicklung. Die klugen und die törichten Jungfrauen haben wir gesehen, die barbarischen, wilden Amazonen, die gefangenen, tatenlosen Haremsfrauen, die deutsche Frau, die der Mug heilig gehalten hat, Benediktinerinnen aus dem 10. Jahrhundert, die Kinder belehren, romantische Madel, die den Dichter Frauenlob zu Grab tragen, geistreiche, philosophierende Frauen aus der italienischen Renaissance im Gespräch mit Ariost, die deutsche Bürgerin in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, die den entmutigten Gatten tröstet, französische Dämchen aus der Rokoko-Zeit, die den tändelnden, schwächlichen Kavalier beherrschen, Königin Luise, die in eigenem Leid ihre Kinder tröstet, Rote Kreuzschwestern, die ihren Verwundeten begleiten, und dann Frauen der Gegenwart, die dem Genius der Arbeit folgen. Kurz, das Weib, wie es sich aus der Knechtschaft und Unkultur zu Wissen, Arbeit und Freiheit emporringt, zirkt von Mutter Erdengrufer, von Clio geschildert, vorüber.
Die Arbeit wird alle Frauen befreien.
Ich bin die Arbeit und ich führe sie an, die Frauen von heute sowie den heutigen Mann. Oh, glaubt nicht, dass ich in vergangener Zeit den Frauen fern gewesen sei. Nur aus der häuslichen Verborgenheit trat selten ich ins Leben, offen, frei. So habt ihr endlich euch gefunden, von ernster Arbeit treu verbunden. So möge es bleiben, und ein festes Band schlingt sich um alle Frauen aus jedem Stand. Ihr braucht es, denn der Daseinskampf ist hart und wird kaum einer einzigen erspart. Ihr legt die Arbeitshände voll Vertrauen hier in die Freundeshände all der Frauen, die ihre volle Kraft, ihr ganzes Leben gewidmet einem ernsten großen Streben. Der Kunst, der Wissenschaft, dem Lehrberuf, dem regen Treiben, das die Neuzeit schuf.
Das Festspiel fand große Anerkennung in der Presse. Dichterin und Regisseurin sowie die Mitwirkenden wurden mit Hochrufen bejubelt. Auch in Nürnberg und schließlich in der Oper in Bayreuth wurde es abermals in den Folgejahren aufgeführt.
Nehmen wir abschließend nochmal einzelne Szenen in den Fokus. Nicht die Ehefrau, nicht die Mutter steht im Zentrum des Strebens, sondern die berufstätige Frau. Des Bürgertums müssen wir auch hier ergänzend formulieren, denn gefeiert wird die Frau, die sich der Kunst, der Wissenschaft, dem Lehrberuf widmet, nicht die Waschfrau, nicht die Dienstbotin, nicht die Fabrikarbeiterin.
Eine weitere kritische Anmerkung sei noch angeführt. Denn auch die Frauenrechtlerinnen waren Kinder ihrer Zeit und beeinträchtigt durch den zeitgenössischen kolonialen Diskurs. Wie passen, so muss man sich fragen, die orientalischen Frauen des Harems zu der auf der westlichen Kulturtradition basierenden Frauengeschichte, die hier erzählt wird?
Sie dienten als Negativfolie für eine angebliche Überlegenheit der westlichen Kultur, wonach EuropäerInnen besser zum Lernen und zum Fortschritt befähigt seien als jene vermeintlich unorganisierten, denkfaulen und dahindämmernden Orientvölker, die antriebslos nur begrenzt zu höherer Vernunft und logischem Denken befähigt seien. Auch Marie Haushofer und ihre MitstreiterInnen verfolgten einen eurozentrischen, kolonialen Blick. einen westlichen Wissenskanon um den Orient und den Orientalen, wie er seit dem 18. Jahrhundert verfolgt wurde und letztendlich noch heute virulent ist.
Gleichwohl nutzte die Frauenbewegung derartige Festspiele erfolgreich für ihre politische Agitation, der, so die Buchautorin Ingvild Richardson, auch ein subversives Potenzial innewohnt.
Nehmen wir das Bild der Amazonen. Sie sind freiheitsliebend, unkämpferisch. Sie leben nach ihren Regeln ohne Männer in ausschließlichen Frauengemeinschaften. An dem Bayerischen Frauentag beteiligte Frauen wie Ika Freudenberg und Sophie Goldsticker lebten in Frauenbeziehungen. Sie konnten sich in dem selbstbestimmten Frauenstaat der Amazonen jenseits des bürgerlichen Geschlechtermodells von Frau und Mann spiegeln und wiederfinden.
Statt mit dem zwar wohlwollenden, doch äußerst paternalistischen Kommentar in der Presse zu enden, wonach den Frauen zu wünschen sei, dass sie zumindest wohl das erreichen werden, was, Zitat, an ihren Forderungen berechtigt und erfüllbar ist, so möchten wir, wie zu Beginn, die Vorsitzende des Frauentags, Ika Freudenberg, zu Wort kommen lassen, die folgendes Resümee zog.
Es ist eben notwendig, dass die Frauenbewegung stattlich und achtungsfordernd dasteht, ihren ganzen reichen Ideengehalt, ihre verzweigten Interessen in solchen ansehnlichen Versammlungen vor der Welt entfaltet, damit endlich einmal das törichte Gerede derer verstummt, die in dieser großen und ernsten Bewegung immer noch die unbedeutende, halb lächerliche Ausgeburt einiger überspannter Köpfe erblicken wollen.
Es spricht für die Aktualität des Frauentags, für die weitreichende politische und gesellschaftliche Vernetzung der frauenpolitischen Akteurinnen und für die Brisanz und gesellschaftliche Bedeutung der behandelten Thematiken, dass so zahlreiche BesucherInnen und AkteurInnen unterschiedlicher politischer und wissenschaftlicher Richtungen hieran teilnahmen und sich auch aktiv mit Redebeiträgen einbrachten. Der erste Allgemeine Frauentag in Bayern war eine erfolgreiche Vernetzung von Frauen, heuer vor 125 Jahren in Bayern.
Wir danken den SprecherInnen Beate Bennewitz, Leonie Binz, Markus Hepp, Jule Schröter und Irmi Siedelmeier. Mit Musik von Pavel Festschuk, Koi Discovery, Crow Wander, Scott Joplin, Johnny Ripper, Jukebox Music, Sergi Quadrado, Tres Tristes Tangos und Rhapsody.
Les femmes hors du monde. colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, méprisons nos entraves. Debout, debout.
Das war eine Sendung von Radio Z in Nürnberg. Ihr hört das Sonderangebot auf Radio Lora 97,5 MHz. Wir bleiben thematisch beim Patriarchat. Am 25. Oktober fand im Rahmen des Freiraumfests eine Schaufensterlesung namens Riots, Not Diets mit der Autorin und Wissenschaftlerin Elisabeth Lechner statt. Wir hören nun die Sendung Riot Not Diet von Radio Helsinki in Graz. In der Sendung hört ihr, wie das Buch entstanden ist und Ausschnitte aus der Lesung.
Es ist Zeit, dass wir aufhören, uns ständig in Selbstzweifel zu verlieren, die uns ein kapitalistisch-patriarchales System täglich einredet, um Profite daraus zu schlagen. Hören wir auf, uns selbst und andere zu beschämen, uns eklig zu fühlen und uns zu verstecken. Wir brauchen diese Energien für unseren Aufstand. Das schreibt Elisabeth Lechner in ihrem Buch Riot Not Diet. Jetzt hört ihr, was der Kern des Buches ist und wie sie versucht hat, die unterschiedlichen Körper darzustellen.
Also die Hauptkapitel beziehen sich dann auf dicke Körper, auf schwarze Körper, auf Körperbehaarung, alternde Körper und queere Körper. Und ich habe mir dann echt gedacht, ja, wie soll ich das abbilden, ohne einfach mit Lebensrealitäten Argumente vorzubringen, die ich nur auf einer so Metaebene der Wissenschaft betrachte. Das wollte ich nicht. Und deswegen war für mich dann noch, ich habe das vor allem geschrieben, in dem Horror-Lockdown-Winter von 2020 auf 2021, der gar nie aufgehört hat. Das war ja, also ich bin so gern unter Menschen, ich tue mich so gern austauschen, ich bin nur zu Hause gesessen und dachte so, ich halte das nicht mehr aus. Und dann war es für mich voll schön, dass ich in diesem Horror-endlosen Lockdown-Winter diese Interviews hatte, weil das einfach eine ganz spannende Art von Austausch und genau, das war dann wieder das zweite Element, warum der Prozess viel kollaborativer und viel nach außen gerichteter war, als dieses allein wissenschaftlich unter 14 Büchern und 300 offenen PDFs zu sitzen und zu versuchen, da irgendwas rauszuarbeiten.
Im Lesungsteil der Veranstaltung erzählt sie, inwiefern das Thema Schönheit nicht nur ein sogenanntes Frauenthema ist, sondern ein zentrales feministisches Thema, das alle Geschlechter und Genderidentitäten betrifft.
Schönheit als zentrales feministisches Anliegen. Ist Schönheit wirklich, wie so oft behauptet, ein oberflächliches, klassisches Frauenthema? Oder doch gerade deswegen ein zentrales feministisches Anliegen, dessen Wichtigkeit gesellschaftlich immer wieder neu begründet werden muss? Aufgrund der jahrhundertelangen Reduktion von Frauen auf ihre Körper, ihre reproduktiven Fähigkeiten und die private Sphäre, sowie aufgrund des sozioökonomischen Stellenwerts von Schönheit in unserer Gesellschaft, ist die Feststellung, dass Schönheitsdruck auf Frauen stärker lastet als auf Männern, nur wenig überraschend. Frauen werden vom herrschenden Schlankheitsideal noch stärker tyrannisiert als Männer und leiden auch heute noch nachweislich öfter an Essstörungen und anderen psychischen Erkrankungen. Aber an dieser Stelle sei angemerkt, auch der Druck auf Männer und queere Menschen steigt. Ich habe heute gerade erst eine lange Recherche in der Zeit gelesen, wo es um Anabolika-Abhängigkeit und Muskeldysmorphie geht, das heißt die Vorstellung, dass der eigene Körper nicht muskulös genug ist, gerade so in der Fitness- und Bodybuilding-Community. Und analog zum Phänomen Anorexie, wo Menschen Körperwahrnehmungsstörungen haben und sich nicht dünn genug fühlen, finden sich Menschen am anderen Ende des Spektrums, die unter Bigorexie leiden, niemals big enough, also nie groß und buff genug, Und wenn dann so total durchtrainierte Typen, die so aussehen wie Arnold Schwarzenegger zu besten Zeiten, vorm Spiegel stehen und bitterlich weinen, ist das von der psychischen Belastung her natürlich um nichts besser, als wenn es am anderen Ende des Spektrums eher Frauen betrifft, statistisch gesprochen. Genau. Genau. Aber der Druck auf Frauen ist weiterhin größer. Ich glaube, das ist, genau, kann man weiterhin so festhalten. Auch heute gilt, Frauen und ihren normschönen Körpern wird so lange ohne großen Widerstand Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zugestanden, solange man mit ihnen und ihrer Schönheit Prestige kreieren und oder Produkte verkaufen kann. Am besten mit fragmentierten Körperteilen, wie einem derart konnotierten sexy Dekolleté oder einem aufreizenden Bein. Sobald aber diese Körper aus der Werbung Menschen mit Ansichten, Meinungen und einer eigenen Subjektivität sind, sobald diese Frauen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft vordringen oder selbst über ihre Sexualität und ihre Körper bestimmen wollen, beziehungsweise nicht nur über ihre Körper, Schönheit und Sexualität definiert werden wollen, wird es sehr viel schwerer, diesen Platz im öffentlichen Raum zu erobern und zu verteidigen. Die regelmäßigen Online- oder Offline-Hassattacken auf prominente Frauen in der Öffentlichkeit belegen das. Schönheit ist dementsprechend viel mehr als ein oft zitiertes, flüchtiges, wandelbares Ideal. Schönheit ist Arbeit, ästhetische Arbeit. In ihrem Buch Aesthetic Labor, also ästhetische Arbeit, beziehen sich die Forscherinnen Elias, Jill und Scharf mit dem Konzept der ästhetischen Arbeit, also dem kosten- und zeitintensiven Produzieren und Aufrechterhalten von Schönheit, auf Körpermodifikationen und Beschäftigung mit mediatisierter Körperlichkeit aller Art. Vom Kuratieren und visuellen Auf- und Nachbereiten des eigenen Online-Auftritts, über Gymnastik, tägliche Hautpflege, darüber können wir übrigens gerne reden, was im Bereich Skincare gerade abgeht, ist absolutely insane. Der größte wachsende Bereich in den USA in der Hautpflege ist der 8- bis 13-Jährigen, ja. Weil es Kinder-TikTok-Skinfluencer gibt, die sagen, and I got this product and this product, und da muss man nur mal exfoliaten und cleansen und so, und dann kostet die ganze Routine 450 Pfund, no worries at all, oder Dollar, ganz egal, genau. Also zählt alles dazu auch. Also wir beginnen beim Kuratieren des Online-Auftritts, natürlich Fitness, die Hautpflege, Rasieren, Haarkuren, Maniküre und Pediküre, bis hin zu extrem kostenintensiven und körperlich tiefgreifend veränderten Praktiken wie Permanent Make-up, Laserhaarentfernung und chirurgischen Eingriffen wie Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und Hinternvergrößerungen. Schon in der Einleitung heißt es, Neoliberalismus macht uns alle zu ästhetischen UnternehmerInnen. Nicht etwa nur die, die als Models oder im Mode- oder Designsektor arbeiten. Zusammenfassend kann man also, Schönheit ist ein widersprüchliches Konzept. Es ist nämlich überhaupt nichts Falsches daran, Make-up zu tragen, Beauty-Produkte auszuprobieren oder sich waxen zu lassen. Sich um die eigene Schönheit zu kümmern, kann ja auch Spaß machen, Identität stiften und eine Form der Selbstfürsorge sein. Auf einer individuellen Ebene werden wir nämlich die Diskriminierung, die mit Schönheit einhergeht, sowieso nicht lösen. Ein gutes Beispiel ist Make-up oder Nagellack für Männer. Auf der einen Seite ist es toll, dass Geschlechterklischees aufgebrochen werden und jetzt immer mehr Menschen mit Schminke neue Formen der Selbstpräsentation leben können. Das wünsche ich mir wirklich, mehr Diversität für alle, dass alle machen können, wonach ihnen ist. Gleichzeitig bekommt natürlich die Schönheitsindustrie aber so neue KonsumentInnen und kann plötzlich ganz neue Körperteile zu Problemzonen erklären. Also der größere Druck, der auf Männern lastet, liegt natürlich auch daran, dass diese Industrie sehr gut verstanden hat, wir lassen uns da quasi die Hälfte der Bevölkerung entgehen. Und ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren, sind diese Cremen oder Haarshampoos. Also während für Frauen das vermarktet wird mit 7 verschiedenen Cremen, man muss und Shampoos, also man braucht zuerst, was man nicht alles für Kuren braucht und so, man braucht 14 Produkte. Bei Männern gibt es immer so einen mit Holz- oder Metalldesign, 17 in einem Produkt, mit dem man den ganzen Körper auf Vordermann bringen kann. Genau, und da geht es natürlich, das finde ich es wirklich immer ganz wichtig zu sagen, um Profitinteressen. Es geht immer auch um Kohle. Genau.
Am Ende geht Elisabeth Lechner noch einmal auf die Profitorientierung ein, die die Basis der toxischen Schönheitsideale ist, die unsere Gesellschaft prägen.